Guten Morgen und herzlich willkommen hier zum Gottesdienst in Seeburg am Sonntag Estomihi. Der Wochenspruch aus Lukas 18 lautet: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Die Freundschaft zu Jesus verlangt den Jüngern allerlei ab. Sie werden mit nach Jerusalem ziehen und Jesu Tod miterleben. Und Jesus kündigt ihnen das auch genauso an. Am Sonntag Estomihi steht die Nachfolge im Zentrum, wie Jesus uns geradezu dazu provoziert, ihm nachzufolgen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, welches Bild Ihnen in den Sinn kommt, wenn von Jesus die Rede ist. Als Kind war für mich von der Kinderbibel her der sanfte, weise Mann, der freundlich zu den Menschen spricht, ihnen zugewandt ist, sie annimmt, heilt und hilft. Das war das Bild, was mich lange geprägt hat. Und erst später wurde mir klar, dass Jesus auch herausruft, ja, dass er regelrecht provoziert und auch polarisieren kann. Und so sagt er zum Beispiel: Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Oder auch: Ich bin gekommen, euch das Schwert zu bringen. Nämlich eine Botschaft, in deren Mittelpunkt Jesus selbst steht und an der sich die Geister scheiden und über die sich sogar Familien zerstreiten können. Wer von Ihnen eine konfessionslose Familie, in die hineingeboren wurde und dann irgendwann selbst zum Glauben kam, der wird diese Spannung sicher nachempfinden können. Das ist nicht immer ganz einfach. Und je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr ging mir auf, dass auch in ganz zentralen Texten der Evangelien das gilt. Provozieren und Jesus, das gehört zusammen. Jesus ist Provokation pur. Provozieren heißt ja herausfordern, herausrufen, in seiner lateinischen Urbedeutung sogar berufen. Und Jesus beruft Menschen. Jesus ruft Menschen heraus aus ihrem alten Leben hinein in ein neues. Folge mir nach, lass alles Alte hinter dir, komm mit mir. Folge mir nach. Immer wieder dieser eigentümliche Ruf, von dem die Evangelien berichten. Der Ruf zur Nachfolge ist eine, nein, die Provokation schlechthin. Es ist die Provokation, nicht weiter im alten Saft zu schmoren, das Gewöhnliche zu tun, sondern das Außergewöhnliche. Ein Leben mit Gott allen Ernstes in seiner Gemeinschaft, von ihm bestimmt, von ihm geführt. Und dann an den Nächsten in neuer Weise gewiesen. Auf eine dieser Provokationsgeschichten Jesu wollen wir jetzt hören. Sie steht beim Evangelisten Lukas im 9. Kapitel. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir zuvor, dass ich hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Drei Leute, drei Provokationen, für jeden eine andere. Es ist doch eine wunderbare Nachricht für unsere überindividualisierte Gesellschaft. Jesus hält für jeden von uns eine ganz persönlich zugeschnittene Provokation bereit. Denn jeder Mensch hat so seinen eigenen Stil, sitzen zu bleiben, wenn Jesus ruft. Das Sitzfleisch von uns Menschen gegenüber dem uns rufenden Herrn ist erstaunlich zäh und erfinderisch, wenn es darum geht, Jesu Rufe, die Nachfolge, Jesu Provokation auszuweichen. Der erste ist besonders erfinderisch. Er sagt sich: Religion ist eine wunderbare Sache. Ich habe gelesen, da lebt man viel gesünder, das hilft beim Stressabbau. Das ist eine Art Fitnessprogramm für die Seele, im Einklang mit Gott und der Natur. Also Jesus, du brauchst mich gar nicht zu rufen, ich folge dir schon aus eigener Einsicht. Ich gehöre nicht zu diesen Sitzenden. Ich habe den Hintern schon selbst hochgekriegt. Ich komme dem Ruf Jesu einfach zuvor. Tolle Idee, ne? Und da sagt Jesus, weißt du, du erinnerst mich an diesen Larry. Larry, der LKW-Fahrer aus L.A., aus Los Angeles in Kalifornien. Larry hatte einen Traum. Er wollte fliegen. Aber wie du nicht auf meinen Ruf gewartet hast, sondern glaubst, aus eigener Kraft nachfolgen zu können, so meinte auch Larry, seinen Lebenstraum selbst verwirklichen zu können. Auf eigene Faust. Larry ging dazu in ein Geschäft für Armee- und Marinebedarf, kaufte 45 Wetterballons, das sind etwas überdimensionierte Luftballons mit ca. 1,20 Meter Durchmesser, die unter anderem zu Wettermessungen in größeren Höhen genutzt werden. Und Larry kaufte auch etliche Gasflaschen mit Helium, befand seinen Gartenstuhl, der ja auch sonst für manchen bequemen Nachmittag im Garten gerade stand, für gut genug, um ihm das Fliegen beizubringen. Das Seil zur Absicherung war schnell an die Stoßstange seines Pickup-Trucks gebunden. Ballons am Gartenstuhl gaben genügend Auftrieb für das Projekt Himmelwärts. Und Larry, ganz ein Mann fürs Praktische, schmierte sich noch schnell ein paar Sandwiches, griff nach einem gut gekühlten Sixpack Bier und vergaß auch seine Pistole nicht, die sozusagen die Rolle des Höhenruders spielen sollte. Nachdem er sich, so stellte es sich Larry vor, in etwa 10 Meter Höhe über seinem Grundstück gemütlich gemacht haben würde. Die Aussicht über seine Nachbarschaft genießt. Doch es sollte anders kommen, wie es meist anders kommt, wenn jemand die Herausforderung, die er sucht, nicht überblicken kann. So wie unser Mann im Predigtext das nicht überblicken kann, was ihn in der Nachfolge erwartet, Dinge nämlich, zu denen man erst von Jesus gerufen und auch ausgerüstet werden muss, damit man sie nämlich meistern kann. So ging es auch Larry, der mangels Kenntnis der Auftriebswirkung dieser Ballons nicht ahnte, dass sein beschaulicher Rundflug eher einem Himmelfahrtskommando glich. Sobald er nämlich in seinem Gartenstuhl Platz genommen hat und die Leine zum Auto gekappt, schwebte er nicht etwa gemütlich auf die gewünschte Höhe, sondern es katapultierte ihn förmlich in die Luft, als käme Larry geradewegs aus dem Lauf seiner eigenen Pistole. Seine abenteuerliche Gartenstuhlkonstruktion balancierte sich nicht mehr auf 10 Metern über dem Haus aus, sondern stieg und stieg und stieg. Und natürlich wurde es dann mit zunehmender Höhe immer windiger und vor allem kälter und die ganze Konstruktion, die war ohnehin nicht sonderlich stabil. Und so war Larry natürlich auch gehemmt, jetzt seine Pistole zu nehmen und einzelne Ballons abzuschießen und damit dem Auftrieb Einhalt zu gewähren. Und so stieg er weiter. Den kleinen Garten, aus dem er gestartet war, konnte er schon längst nicht mehr erkennen. Dumm war auch, dass er jetzt in den Einflugskorridor des Flughafens von Los Angeles geriet. Das war dann aber wiederum auch sein Glück, denn ein Flugzeugpilot sah ihn und gab den sicherlich nicht ganz alltäglichen Spruch an den Tower ab, dass gerade auf 3300 Meter Höhe ein Typ mit Knarre in einem Gartenstuhl an ihm vorbeigeflogen sei. Schließlich hat dann das LAPD, also die Polizei von Los Angeles, einen unterkühlten und völlig verängstigten Larry per Hubschrauber in einer nicht unriskanten Aktion doch noch gerettet. Larry bekam eine Anklage wegen Verletzung des Luftraums über den Flughafen und er wusste, dass es Himmelsstürmereien im Leben gibt, die man nicht selbst in Angriff nehmen sollte. Was sagt Jesus dazu? Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Wir sagen, Nachfolge ist kein religiöses Unternehmen, zu dem sich ein Mensch selbst entschließen könnte. Wenn er es von sich aus tut, dann sicher nicht aus den Motiven, die vor Jesus Bestand haben. Und darum gibt es hier volle Breitseite. Nachfolge kannst du nicht wirklich wollen. Hier muss dein Wollen aufhören. Hier musst du überhaupt erst lernen, dich in meinem Willen zu fügen. Dazu bedarf es der Provokation Gottes. Sein Ruf gibt Anstoß zu einer ewigen Bewegung. Niemand beruft sich selbst. Wer den Himmel stürmen will, wird diese Reise zum Himmelfahrtskommando. Das sollten wir sein lassen. Nun haben wir aber noch die anderen beiden. Da scheint doch eigentlich alles wie in Butter. Die lassen sich von Jesus rufen und die sind noch nicht einmal abgeneigt. Der erste ist ein ganz solider Typ, überlegt und auf Ausgleich bedacht, ein Mensch, der es versteht, gesellschaftliche Sitte und Konventionen in eine Balance mit dem Anliegen Jesu zu bringen. Möglicherweise ist es sogar der Anspruch des vierten Gebotes, also die Eltern zu ehren, der ins Feld geführt wird, um den Ball, den Jesus ihm hier zuspielt, erst einmal flach zu halten. Ja, Jesus, ich höre deinen Ruf, aber erst einmal muss ich hier noch ein paar Dinge zu Ende bringen, muss meinem Vater die letzte Ehre erweisen. Ja, wer kennt das nicht? So ist das Leben ja nun mal gestrickt. Es besteht aus lauter Zuvors. Es gibt jede Menge Ansprüche, die auf uns einprasseln, jede Menge Dinge, die die Vernunft, die Gesellschaft, die Kultur und so weiter von uns täglich fordern. Erlaube mir zuvor. Das wird dann zu einem Lebensstil, der zuletzt Jesu provokativen Ruf völlig einebnet, in einer beschaulichen, bürgerlichen Gemütlichkeit. Wie kein anderer hatte der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard diese unselige Zeiterscheinung eines Christentums, das völlig in seiner bürgerlichen Welt aufgeht, zum Gegenstand der Kritik gemacht. Nachdem sein Bischof einmal in seiner Heimatkirche in Kopenhagen gepredigt hatte, fand Kierkegaard, dass dieser Herr in seinem Amtshabitus und seinem ganzen Ornat so eigentümlich wenig Ähnlichkeit mit dem Heiland hatte, für den es ja bekanntlich keinen Ort gab, wo er sein Haupt hinlegen konnte. So veröffentlichte er anonym in einer Kopenhagener Zeitung einen Artikel, in dem er unter anderem kommentierte: In der prächtigen Domkirche tritt der hochwohlgeborene, hochwürdige, geheime General Oberhofprediger auf, der auserwählte Günstling der vornehmen Welt. Er tritt auf vor einem auserwählten Kreis von Auserwählten und predigt gerührt über den von ihm ausgewählten Text: Gott hat auserwählt das Geringe vor der Welt und das Verachtete. Und da ist niemand, der lacht. Weil gepredigtes und gelebtes Christsein so weit auseinanderklafft, ja, weil man den Eindruck haben muss, dass hier ein pathetisches, wortreiches Christentum den Menschen den Zugang zum apostolischen Glauben regelrecht verbaut hatte. Und weil zu befürchten war, dass man es im Grunde nur noch auf den Erhalt des eigenen Lebensstandards abgesehen hat, höhnte Kierkegaard an anderer Stelle: Behaglich hat sich der Pfarrer auf seinem Landsitz eingerichtet, auch winkt die Aussicht auf Beförderung, seine Gattin ist die Behäbigkeit selber und seine Kinder nicht weniger. Und all das verdankt er den Leiden der Verherrlichten, dem Erlöser, dem Apostel, dem Wahrheitszeugen. Davon lebt dieser Pfarrer, diese frisst er, mit ihnen füttert er in frohem Lebensgenuss sein Weib und seine Kinder. Er hat diese Herrlichen in der Pökeltonne. Sein Schrei: folge mir nach, ist umsonst. Die Provokation verfängt nicht, weil der, der hier herausruft, selbst nicht vorangeht. Er selbst bleibt sitzen. Es tut sich nichts. Die Wirkung ist etwa vergleichbar mit der eines Generals, der im Bademantel mit einer Tüte Chips auf seinem Sofa lümmelt, den Befehl an die Truppe erteilt: auf in den Kampfmänner. Da wird sich nicht viel tun. Ebenso bleibt im Predigtext auch unser solide bürgerlicher Nachfolgewilliger sitzen. Er sagt im Grunde: gute Provokation, Jesus, schön gesagt, wenn ich demnächst alle meine Zuvors erledigt habe, dann lasse ich mich auch aus meiner bürgerlichen Welt herausrufen. Er zeigt damit, dass er eigentlich überhaupt nicht auf Jesu Provokation reagiert. Denn Provokation, wenn sie verfängt, erzeugt Spontanität, ruft eine unmittelbare Handlung heraus. Das ist wie bei einem Witz, den sie erzählen. Wenn man ihnen entgegnet: ich lache vielleicht morgen drüber, dann sollten sie sich über die Qualität der Pointe nochmal Gedanken machen. Denn für Humor ebenso wie für die Nachfolge braucht es Spontanität. In gleicher Weise merkt Jesus, dass sein Ruf ins Leere geht. Er kann sich nicht mit diesem Kompromiss abfinden. Aus einer verzögerten Nachfolge wird nichts. Deshalb die Abfuhr: lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Wer die Gemeinschaft des Lebendigen erfahren will, der muss das Tote hinter sich lassen. Wir müssen das verstehen. Jesus ist hier nicht unhöflich oder übersensibel, sondern provoziert uns um unsere Willen zu unserem Besten. Er sagt: verwickle dich doch hier nicht in Widersprüche. Du willst einerseits das Leben, aber du behältst dir mit deinen Tausenden, erlaube mir zuvor, das Recht vor deine morbide Vergangenheit, deine alten Gewohnheiten am Köcheln zu halten. Das kann doch wohl nicht sein. Du musst dich schon entscheiden, willst du leben oder mit deinen alten Gewohnheiten, mit dem alten Denken, den alten Abhängigkeiten weiter dem alten Menschen, dem alten Leben Nahrung geben. Tust du weiterhin das, was dir die Welt als dringlich suggeriert, oder tust du das Wichtige? Trachtest du nach Gottes Reich und ordnest von daher deine Prioritäten neu? Es fordert eine Entscheidung, verstehen Sie? Nicht, weil Jesus so ein Radikalinski wäre, sondern aus der Sache selbst heraus, in ihrem höchst eigenen Interesse am Erreichen des Ziels. Was ist das Ziel? Mehr Leben, mehr Licht, mehr Liebe Gottes in unserem Leben. Unser letzter Nachfolgewilliger ist eigentlich ganz ähnlich gelagert. Auch er will prinzipiell nachfolgen, will aber den Zeitpunkt des Eintretens in Jesu Nachfolge selbst bestimmen können. Er glaubt, er habe das selber in der Hand. Und gleichzeitig verspürt er, dass seine Vergangenheit noch Ansprüche an ihn stellt. Vielleicht hält ihn diese Vergangenheit sogar noch so sehr in Beschlag, dass er einfach meint, jedenfalls jetzt der Provokation Jesu nicht folgen zu können. Und ich denke, wir alle kennen Beispiele für die Macht der Vergangenheit, da wo wir sie als Hindernis für die Gegenwart und auch die Zukunft unseres Lebens erfahren und empfunden haben. Wir kennen auch ihr Potenzial als Ruhekissen, dass man sagt, meine Kindheit, die ist so verkorkst, eigentlich habe ich ein Recht auf all diese Laster, die mir jetzt anhängen. Und das ist gerade im Umgang mit Süchten eigentlich, ja, wenn es nicht so zynisch klingen würde, ganz praktisch. Die Ursache der verfahrenen Situation schiebt man in die Vergangenheit ab. Es war schon hart damals, und da habe ich halt zur Flasche gegriffen. Eigentlich hatte ich auch gar keine andere Wahl. Und in Bezug auf die Lösung und das Angehen des Problems sagt man, man muss da wohl mal was machen. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Therapie. Und in dieser Sache gleicht die Sucht in ihren Mechanismen haarklein der Sünde. Sie flüchtet sich in Vergangenheit und Zukunft. Sie ist zu allem bereit, nur nicht dazu gegenwärtig zu werden, sich jetzt herausrufen zu lassen, sich jetzt provozieren zu lassen zur Änderung der unhaltbaren Situation. Jetzt Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben. Jedes Gelöbnis, ab morgen für alle Zeit den Alkohol oder die Zigarette oder die Pornografie oder Spielsucht oder was auch immer zu sein zu lassen, ist immer ein unernstes Gerede. Es wäre viel ernsthafter zu sagen, ich rauche und trinke und so weiter, nur heute nicht. Ich stelle mich meiner Verantwortung hier und jetzt und dafür rauche und trinke ich morgen, dass die Schwarte kracht. Aber heute tue ich es nicht. Heute stelle ich mich der Provokation des Jetzt, so auch in der Nachfolge. Es gibt keine Provokation auf Vorrat. Jesu Ruf ergeht heute. Jesus interessiert sich nicht für unsere himmelstürmenden Projekte von morgen. Er schaut, wie Sie und wie ich heute auf seinen Ruf reagieren. Heute, das bedeutet in dem Moment, wo Sie sein Wort persönlich als direkte Anrede hören. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Das gilt übrigens auch immer wieder neu für alle langjährigen Christen. Wir sitzen prinzipiell mit allen Bekehrungswilligen und auch Unwilligen jeden Tag, an dem es heute heißt, neu im Boot. Auch hier zählt nicht die Vergangenheit, und sei sie noch so fromm. Christsein ist kein Bausparvertrag, bei dem man das angesparte Vermögen vorlegen könnte und auf seine ruhmreiche Vergangenheit als Christ verweist. Auch hier heißt es, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wir stehen mit allen Anfängern im Glauben gemeinsam da, als die Gemeinschaft von Sündern, die das Heute der Provokation Jesu in ihrem Leben vernehmen und sich darin als nun begnadigte Sünder dankbar erkennen, unabhängig von ihrer Vergangenheit, ob diese nun fromm und glücklich war oder auch missglückt. Auf sein Wort hin lassen wir uns provozieren, also herausrufen zu einem neuen Leben, zu anderen, besseren Entscheidungen, zu sinnvolleren Zielen, zu nachhaltigerem Handeln. In der christlichen Gemeinde, der Ekklesia, jener Gemeinschaft von wörtlich gesprochen Herausgerufenen, also Provozierten, sammeln wir uns, um auf den Ruf Jesu zu antworten. Wir schauen nicht zurück, sondern blicken nach vorne auf Jesus und hören auf seinen Ruf. Den Ruf voller Liebe und Gnade, voller Barmherzigkeit und Wahrheit, der unser Leben verändert, indem sein Wort uns auf ihn ausrichtet. Auch nächste Woche wieder, dann im Gottesdienst in Rohrbeck vielleicht, oder unter der Woche durch die Herrnhuter-Losung oder sonst einen inspirierenden Kontakt mit Gottes Wort. Seien Sie getrost, die nächste Provokation kommt bestimmt. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.